Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Tag. Heute in einer Woche werden die Preisträger für den diesjährigen Right Livelihood Award bekannt gegeben, den alternativen Nobelpreis. Damit werden Menschen und ihre Projekte geehrt, die, ja, man könnte sagen, grundlegende Probleme mit kreativen Ideen angehen, mit großem persönlichen Einsatz. Vergeben wird der alternative Nobelpreis von der Right Livelihood Foundation und deren Direktor, also Direktor dieser Stiftung für verantwortungsvolle Lebenshaltung, ist Ole von Uexküll. Herzlich willkommen, Herr von Uexküll.
Danke, freue mich, hier zu sein.
Wir holen unseren Gästen, je nachdem, was sie trinken wollen, vorher meist eine Flasche Wasser und einen Kaffee oder einen Tee. Wollten Sie nicht haben?
Stimmt, ich habe mir ein Glas genommen in der Cafeteria und ist auf der Toilette mit wunderbarem Leitungswasser gefüllt.
Da fängt schon Ihr Umweltbewusstsein an, sehr gut.
Ja, für mich ist es nicht nur Umweltbewusstsein, einfach die Frage, wie gehen wir mit natürlichen Ressourcen um? Sind das Waren oder sind das Gemeingüter? Und für mich ist Wasser ein Gemeingut, das wir nicht kommerziell organisieren.
Mhm. Sie haben im Bundestag gearbeitet, auch für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, aber Sie werden ganz oft als Aktivist bezeichnet. Fühlen Sie sich damit treffend beschrieben?
Eigentlich gefällt mir die Beschreibung, ja, ich fühle mich dadurch geehrt, einfach weil ich so viele tolle Aktivistinnen und Aktivisten auf der Welt kenne. Für mich sind Aktivisten Menschen, die daran glauben, Gesellschaft verändern zu können, auch einfach in unserer Rolle als Mitbürger.
Wie arbeitet die Stiftung, die den alternativen Nobelpreis vergibt? Das kann uns deren Direktor Ole von Uexküll erzählen. Er ist der Neffe des Stiftungsgründers Jakob von Uexküll. 2006 hat Ole von Uexküll die Leitung übernommen. Da war er noch keine 30. Es geht darum, Menschen sichtbar zu machen, die versuchen, die Welt ja mit kreativen Ideen besser zu machen. Sie haben die mal Akteurinnen des Wandels, wo Regierungen versagen, genannt. Wie finden Sie solche Menschen?
Wir bekommen Nominierungen für den Preis aus aller Welt. Jeder kann uns jede und jeden vorschlagen. Und dadurch bekommen wir immer am Anfang des Jahres, wenn diese Nominierungen eingehen, ein unglaublich faszinierendes Bild davon. Einmal, was die Probleme in aller Welt sind, aber halt auch, was die mutigen und kreativen Menschen sind, die an den Lösungen arbeiten. Und dann haben wir die wahnsinnig schwere Aufgabe, da zu beurteilen, was ist jetzt am wichtigsten auszuzeichnen und zu unterstützen.
Aber wenn jede und jeder bei Ihnen Vorschläge einreichen kann, das kann ja total ausufern.
Ja, wir machen es schon ein bisschen schwieriger. Man schickt uns dann erst einen Namen und dann sagen wir, okay, das klingt nach einer interessanten Nominierung, aber dann muss man doch einiges an Dokumentation auch einsenden. Also es werden ungefähr 200 nur, könnte man sagen, auf die Art, weil es da halt auch einiges an Arbeit bedeutet, sowohl für diejenigen, die den Vorschlag machen, als auch für die, die vorgeschlagen sind. Und das ist dann die Grundlage für unsere Recherche über diese Nominierung.
Wir hören das zwar jedes Jahr, wer den bekommt, aber irgendwie vergisst man das dann auch schnell wieder, wer es war, wenn man die Leute und ihre Aktivitäten vorher nicht kannte. Das sind ja Menschen, die häufig mit sehr geringen Mitteln viel erreicht haben. Wenn Sie zurückschauen, was waren so besonders beeindruckende Beispiele?
Die Frage bekomme ich oft, das ist fast so wie die Frage danach, welches meiner Kinder ich denn am liebsten mag. Das ist natürlich, ich bin unheimlich verbunden an eigentlich dieser ganzen Familie, kann man inzwischen fast sagen, von Projekten, die wir da über die Jahre ausgezeichnet haben. Aber natürlich habe ich mit einigen einfach persönliche Geschichten, die mich mehr verbinden. Gerade dann, wenn ich derjenige war, der die besucht hat, als sie nominiert waren. Mhm. So ein ganz prägendes Erlebnis für mich war, als ich vor 15 Jahren in Kolumbien war, in Medellin, da war das internationale Poesiefestival von Medellin für den Preis vorgeschlagen. Medellin, die Stadt der Drogenkartelle, in den 90er Jahren die gewalttätigste Stadt der Welt. Und da hatte eine Gruppe Dichter angefangen, ein Poesiefestival zu organisieren, um den Menschen den Mut zu geben, ihren öffentlichen Raum zurückzuerobern. Und das hat funktioniert. Die sind nie angegriffen worden. Und haben also zehntausende Menschen auf die Straßen gebracht, einfach zu Dichterlesungen.
Schön.
Und das war so eins der Projekte, wo einfach auch dieser Besuch, weil auch noch viel Gewalt in der Stadt war, unheimlich persönlich beeindruckend war. Und die haben wir dann im selben Jahr ausgezeichnet.
Es werden ja häufig Menschen ausgezeichnet, die sich unter sehr, sehr großen Gefahren engagieren.
Ja, und das nimmt auch zu in aller Welt. Also man wenn man sich für Themen wie gerade Umwelt und natürlich Menschenrechte, Demokratie einsetzt, dann wird der Preis immer höher.
Und ist der Preis, wenn man ihn denn bekommen hat, eine Art Schutz?
Auf jeden Fall. Ein Schutz einmal durch die Aufmerksamkeit. Viele haben uns gesagt, die wir ausgezeichnet haben, jetzt weiß jeder in ihrem Land, dass sie die Augen der Welt auf sich haben. Und trotzdem reicht diese einmalige Aufmerksamkeit nicht mehr aus. Inzwischen wird das ja manchmal sogar gegen Aktivistinnen und Aktivisten verwendet, dass man ihnen dann vorwirft, sie seien ausländische Agenten, wenn sie Unterstützung aus dem Ausland haben. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Auszeichnung, die wir einmal machen können, nachhalten mit Unterstützung, die wir organisieren, eigentlich ein Leben lang für diejenigen, die einmal den Preis bekommen haben.
Mhm. Nochmal zur Auswahl, auch in diesem Jahr, wie setzt sich diese internationale Jury zusammen? Wer war da diesmal drin?
Wir hatten 10 Jurymitglieder von allen Kontinenten. Das war zum Beispiel Jamila Rakib aus Afghanistan, Juan Pablo Orego, ein selber früherer Preisträger aus Chile, Nimo Bassey aus Afrika, auch früherer Preisträger, Glorine Das aus Malaysia, hier aus Europa, sind einmal 3 unserer Vorstände dabei gewesen aus Deutschland und Schweden und in Deutschland Luisa Neubauer.
Naja, Fridays for Future.
Fridays for Future, genau. Die war die jüngste in der Jury.
Spannende Diskussionen müssen das sein. 2-3 Tage treffen Sie sich immer noch, wie ich von früheren Treffen gelesen habe, in der Buchinger Klinik in Überlingen?
Da waren wir früher mal eingeladen, genau. Inzwischen sind wir in der Uni Zürich, weil es an der Uni Zürich ein Right Livelihood Center gibt. Es gibt also richtig eine Einheit der Universität, die sich der Arbeit der Preisträgerinnen und Preisträger widmet. Und da haben wir unser Jurytreffen in diesem Jahr abgehalten.
Die Jury, die diskutiert ja vorab schon darüber, welche globalen Krisen im Moment besonders dringlich sind. Also um sich dann bei der Wahl tatsächlich stärker zu fokussieren. Was hat sich da in diesem Jahr so herausgeschält?
Also wir schauen uns in der Tat mit der Jury, bevor wir einsteigen und über diese 200 Projekte sprechen, schauen wir uns an, was sind die großen Krisen, was sind die Treiber der Krisen, aber auch was sind die Interventionspunkte, wo man das System ändern kann. Und dabei stellt sich immer wieder heraus, dass in dem Menschenbild unserer Jury ist nicht die menschliche Natur ist, die das Problem ist. Ja, wir sind nicht böse oder aggressiv oder geizig geboren, aber wir haben ein System gebaut, gesellschaftliche Interaktionen, die halt oft diese schlechten menschlichen Eigenschaften belohnen. Und deswegen glauben wir aber daran, dass man das auch anders bauen kann, dass man natürlich eine Gesellschaft so organisieren kann, dass sie die positiven menschlichen Eigenschaften belohnt.
Mhm. Die Stiftung finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Die kommen überwiegend von Multimillionären aus Schweden, aus Deutschland, aus der Schweiz. Wie betreiben Sie als Stiftungsdirektor da die Akquise und wie vermitteln Sie den potenziellen Spendern Ihre Arbeit, also auch Ihre Recherche, Ihre Überprüfung, Ihre Reisen vor Ort?
Also es stimmt, dass das von vermögenden Personen finanziert wird. Es müssen nicht mal Multimillionäre sein, das klingt irgendwie so superreich. Man braucht halt auch gar nicht so wahnsinnig viel Cash, um unheimlich gute Arbeit zu organisieren. Wir brauchen nicht so viel wie unsere politischen Gegner sozusagen, wie große Lobbyorganisationen. Aber das sind Menschen, die gewisse finanzielle Möglichkeiten haben und dieses Geld einfach aktivieren wollen für guten gesellschaftlichen Wandel. Und wir machen gar nicht mal, also es ist natürlich ein Teil meiner Aufgabe, wir machen nie Veranstaltungen jetzt nur für Spenderinnen und Spender, sondern das sind Leute, die wir auch einladen, unsere Arbeit zu erleben. Die sind bei einer Preisverleihung dabei, manchmal bei unseren Solidaritätsreisen dabei oder in Genf. Wir haben ein UNO-Verbindungsbüro in Genf, wo ja Menschen, die uns unterstützen, einfach diese Arbeit miterleben und sich dann eigentlich mit verbinden. Es geht ganz viel um Verbindung, um Relationship in unserer Arbeit.
Ja, Ole von Uexküll ist schon früh in die Fußstapfen seines Onkels Jakob von Uexküll getreten. 1980 hat er die Right Livelihood Foundation gegründet, der Bruder ihrer Mutter. Stimmt denn diese Story mit dem Verkauf seiner Briefmarkensammlung? Also hatte ihr Onkel Jakob so wertvolle Marken, dass er davon eine Stiftung aufbauen konnte?
Ja, das stimmt. Das war sozusagen sein Business. Er war und ist bis heute einer der anerkanntesten Experten für die Philatelie-Geschichte Saudi-Arabiens. Und da hat er also zu dem arabischen Halbinsel wohl eine der wichtigsten Briefmarkensammlungen aufgebaut. Da war er also noch jünger, als ich es jetzt bin. Und hat dann der Nobelstiftung angeboten, diese Sammlung zu veräußern, um einen neuen Nobelpreis ins Leben zu rufen. Und daher kommt auch dieser alternative Nobelpreisname, der uns häufig gegeben wird. Und das muss man auch in dem historischen Kontext sehen. Das war halt 10 Jahre, nachdem die Nobelstiftung selber einen neuen Nobelpreis geschaffen hatte, der nicht aus dem Testament von Alfred Nobel kam, nämlich diesen Wirtschaftspreis, der ein ganz ähnliches Logo hat, der am gleichen Tag vergeben wird und der vielen Leuten sogar als Wirtschaftsnobelpreis bekannt ist. Und dann war halt der Impuls von meinem Onkel und anderen zu sagen, das kann nicht sein, wenn man neue Nobelpreise schaffen kann, warum dann nur für Wirtschaft? Und dann war sein Vorschlag halt, hier ist ein Startkapital für einen Preis für Ökologie und Armutsbekämpfung. Und dann haben die dankend abgelehnt von der Nobelstiftung und so hat er dann sein eigenes Ding gestartet.
Dabei. Ja, wie hat er seine Idee trotzdem umgesetzt?
Er hat das als ein Startkapital gesehen, also er hat es auch nicht gleich veräußert, weil er Briefmarken besser kann als Geld. Also in dem Sinne von damit weiter auch Wert zu schaffen für die Arbeit. Er hat immer so viel verkauft, wie für die Arbeit benötigt wurde. Und die Idee war, mit den Mitteln, die er hatte, könnte man das 5 Jahre finanzieren. Und dann würde man sehen, wenn es gut und wichtig ist, dann werden sich Leute finden, die das weiter unterstützen. Und genau das ist passiert.
Interessant. Ich möchte nochmal zurück zu dem Onkel, als er klein war. Die erste Briefmarkensammlung soll ihm sein Vater angeboten haben im Tausch gegen eine Spielzeugpistole.
Ja, das stimmt. Also sein Vater, mein Großvater, war Pazifist und wollte nicht, dass der Sohn mit den Spielzeugpistolen spielt und hat ihn dann versucht, für Briefmarken zu begeistern. Das ist gelungen.
Das war schon und immer ein Friedensprojekt sozusagen.
Ja, und das war für ihn, also wenn er das erzählt, das war für ihn auch wirklich so die, also man muss sich vorstellen, Anfang der 50er, im schwedischen Exil damals noch, bevor die Familie nach Deutschland zurückgekehrt ist, das war eine Art irgendwie die Welt zu erleben. Man konnte halt, da gab es noch nicht EasyJet überall hin. Und über diese Marken hat er sich ja also die Geschichte von verschiedenen Ländern erschlossen und hatte ein kleines Stück davon in der Hand. Und das hat ihn fasziniert.
Jakob von Uexküll ist heute Ende 70. Er hat sich aus der aktiven Stiftungsarbeit zurückgezogen, hat selbst 3 Kinder, die da nicht mit einsteigen wollten. Aber sie hat er angesteckt. Wie kam das?
Das war natürlich ein unheimliches, also irgendwie ein Geschenk, eine Möglichkeit, in diese Arbeit einzusteigen, von der ich schon sehr jung fasziniert war. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, die Familie war dann nach Deutschland zurückgegangen. Mein Onkel war immer auf internationalen Reisen und kam dann von diesen Reisen, seine Mutter, also meine Großmutter, lebte auch mit im Haus und war dann da einige Tage oder Wochen zu Besuch. Und man hörte immer von seinen faszinierenden Berichten oder auch damals schon erschreckenden Berichten. Das war zum Beispiel die Zeit, wo Ken Saro-Wiwa hingerichtet wurde, ein nigerianischer Preisträger von uns. Und es hat mich unheimlich fasziniert, diese internationale Dimension zu sehen von diesem ökologischen Thema, was mir irgendwie schon, als ich ganz klein war, auch, also da war Tschernobyl, da war das Robbensterben in der Nordsee und so, das hat mich irgendwie als Junge schon sehr berührt. Und dann gleichzeitig zu sehen, dass das halt nicht irgendwie nur ein deutsches oder europäisches Thema ist.
Mhm. Haben Sie denn Ihre Studien, Ihren Werdegang wirklich gezielt darauf ausgerichtet?
Nee.
Klingt irgendwie so, Umweltwissenschaften, ja. European Studies?
Nee, habe ich wirklich nicht. Ich habe sogar eine Zeit lang mal gedacht, ich wollte Diplomat werden. Also ich habe Umweltwissenschaften studiert halt aus dem Interesse, wirklich die Dimension der, ich sage am liebsten, wirtschaftlichen Grundlagen, weil natürliche Grundlagen klingt so, als wäre das irgendwie ein Luxus, den man sich leisten kann. Es sind halt die Grundlagen jeden Wohlstands, die Natur, die uns so reich beschenkt. Also die Dynamik zu verstehen. Und danach habe ich nach meinem Studium einiges ausprobiert und bin irgendwie immer dahin gekommen, was ich schon kannte, diese Right Livelihood Stiftung, weil ich gemerkt habe, dass ich da die allergrößte Wirkung haben konnte.
Probiert haben Sie es in der Politik, im Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Hermann Scheer zum Beispiel, aber eben auch bei der Umweltorganisation der Vereinten Nationen. Das klingt ja auch alles spannend, aber warum war es die Politik? Nicht die offizielle Politik. Irgendwie machen Sie ja auch Politik auf andere Weise.
Also das erstmal auf jeden Fall. Wir verstehen unsere Arbeit als extrem politisch, weil wir Alternativen zum Status quo auszeichnen und aufzeigen. Und zwar Alternativen, die schon funktionieren. Und damit zeigen wir ja, dass dieses häufige Argument, es gibt gar keine Alternative, einfach nicht stichhaltig ist. ich glaube, also große Bürokratie, habe ich schnell gemerkt, ist nichts für mich. Ich weiß nicht, ich habe bei dem UNO-Umweltprogramm eine Studie geschrieben zu erneuerbaren Energien. Und für mich war es selbstverständlich, dass man also den Case für erneuerbare Energien auch begründet mit den Problemen der fossilen und der Atomkraft. Und dann wurde das hochgeschickt in der Hierarchie und einige Tage später kam das wieder und die Probleme von Atomkraft waren gestrichen. Ich gefragt, warum? Und dann wurde mir erklärt, nee, die Abteilungsleiterin ist Französin. Und deshalb hat mich nicht überzeugt, auf die Art zu arbeiten. Die Arbeit von Parlamentariern finde ich unheimlich beeindruckend und wahnsinnig wichtig. Ich habe größte Bewunderung für die Menschen, die sich wirklich diesem politischen Kampf stellen. Und wir arbeiten auch, wir haben zum Beispiel in Schweden seit Jahrzehnten und auch hier im Deutschen Bundestag eine Parlamentsgruppe von Abgeordneten für den Right Livelihood Award. Also wir versuchen mit gewählten Parlamentariern in vielen Ländern der Welt zusammenzuarbeiten.
Manche Entscheidung für den alternativen Nobelpreis, die wirkt im Rückblick besonders weitsichtig. Also ein Beispiel, die kenianische Politikerin und Umweltaktivistin Wangari Maathai hat zuerst den alternativen Nobelpreis bekommen und dann 20 Jahre später den Friedensnobelpreis. Ja, also ohne den alternativen Nobelpreis hätte sie den Friedensnobelpreis wahrscheinlich gar nicht bekommen, weil man sie gar nicht in der Art und Weise wahrgenommen hätte.
Vielleicht hätte jemand anders sie noch unterstützt. Und man kann nie behaupten, dass das nur wir waren. Aber es stimmt schon, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie 1984 ausgezeichnet wurde, dass für sie also diese massive Aufmerksamkeit einfach auch ein unglaublich wichtiger Schutz war. Da war sie mehrmals im Gefängnis gewesen, weil ihre Arbeit für Aufforstung in Kenia als Bedrohung gesehen wurde, weil sie halt Frauen organisierte. Und das kennen wir aus vielen autoritären Ländern, dass selbst zu Themen, wo man eigentlich denkt, die sind nicht mal jetzt politisch, also absolut im Widerspruch zu dem, was die Regierung sagt, anzustreben, dass trotzdem das sich selbst organisieren von Menschen vor Ort, dass das von den Mächtigen als Bedrohung wahrgenommen wird. Und ich glaube, da waren wir eine super wichtige Unterstützung für sie zu der Zeit. Und ja, war natürlich total toll, 20 Jahre später. Und dann passierte das wieder mit Denis Mukwege aus dem Kongo. Und da dauerte es nur 5 Jahre, glaube ich. Mhm. 2013 Right Livelihood Preisträger und 2018 Friedensnobelpreis. Da war ich dann in Oslo dabei, auf seine Einladung.
Aber die Juryentscheidungen wurden auch nicht immer nur begrüßt, ne? Was waren denn?
Nee, das wäre auch schlimm.
Was waren denn besonders umstrittene Entscheidungen?
Also die Preisträgerinnen und Preisträger sind häufig in den Ländern umstritten, in denen sie arbeiten, weil sie da halt die Interessen der Mächtigen herausfordern. Und gerade deswegen kann man dann mit dieser internationalen Solidarität wichtige Unterstützung liefern. Bei uns in Schweden war die Auszeichnung für Edward Snowden total umstritten, weil die schwedische Regierung in internen NSA-Berichten heißt es, Schweden ist ein close and trusted partner. Schweden natürlich auch mit der Lage, jetzt werden wir sogar der NATO beitreten, mit der Lage an der Ostsee ein wichtiger Partner für die amerikanischen Geheimdienste. Und das haben wir dann schließlich auch damit bezahlt, den Preis an Snowden, dass uns die Verleihung im Schwedischen Reichstag verwehrt wurde. 30 Jahre lang von Mitte der 80er bis dann Mitte der 2010er Jahre wurde der Preis im Schwedischen Reichstag verliehen. Und der Reichstagspräsident hat sich extrem gestört an dieser Snowden-Auszeichnung.
Wobei das natürlich für Sie wichtig war, dieser Ort.
Ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Ort und hat zu der Zeit damals funktioniert. Heute würde es gar nicht mehr funktionieren, weil auch bei uns in Schweden die politische Debatte so polarisiert ist, dass man nur unter größten Sicherheitsvorkehrungen und mit allen möglichen Kompromissen und Erschwernissen für irgendwelche Veranstaltungen überhaupt noch was im Reichstag machen kann. Also früher oder später hätte es eh nicht mehr funktioniert. Wir haben da auch nur 250 Plätze gehabt. Inzwischen kommen 1000 Leute zu unserer Preisverleihung.
In einem Theater.
Genau, in einem ehemaligen Theater.
Urkundlich wird die Bremer Adelsfamilie von Uexküll erstmals im Jahr 1229 erwähnt. Sie ist ins Baltikum ausgewandert, Ode von Uexküll. Wie ist die Familie dort zu Reichtum gekommen?
Indem sie die Bauern vor Ort unterdrückt haben und sich große Ländereien aufgebaut haben. Also das war eine aristokratische Beherrschung des Landes.
Sagen Sie, so ein bisschen suffisant.
Das muss man einfach benennen. Wenn man heute im Baltikum unterwegs ist, dann haben diese deutschen Familien ziemlich guten Namen. Also man spricht sehr negativ über die Zeit der russischen Besatzung und spricht unverdient positiv, würde ich sagen, über die Zeit der Beherrschung durch den deutschen Adel.
Sind Sie auf den Spuren der Familie dort gereist?
Ja, das ist ja nicht weit von Stockholm, da sind wir immer mal unterwegs gewesen. Also bis zu meinem Urgroßvater hin war die Familie da ja noch vor Ort. Es gibt auch eine biologische Forschungsstation, die heute der Uni gehört, die ursprünglich ein Haus meines Urgroßvaters war. Das kann man sich noch anschauen. Aber ich finde es völlig richtig, dass das im Besitz der estnischen Unis jetzt ist und nicht im deutschen Familienbesitz.
Vielleicht klettern wir ein bisschen an Ihrem Stammbaum entlang. Von wem haben Sie den Namen von Yüksekül bekommen?
Ich habe den Namen meiner Mutter. Mhm. Und ihr
schwedische
Vater,
Mutter?
Ja, Schwede. Also sie wurde staatenlos geboren, weil ihr Vater, Gösta von Yüksekül, also mein Urgroßvater, als Deutscher vor den Nazis geflohen ist nach Schweden, dann ausgebürgert wurde in Deutschland und eine Schwedin geheiratet hat während des Krieges in Stockholm. Daher kommt der schwedische Teil unserer Familie, aber den Pass bekam man, die Staatsangehörigkeit bekam man halt damals nur von Seite des Vaters und der hatte keine.
Mhm. Aufgewachsen in Hamburg, Sie haben das schon angedeutet, die Großeltern mütterlicherseits haben mit im Haus gelebt. Mhm. War das ein mehrsprachiges Großfamilienleben?
Ja.
Schwedisch-Deutsch noch
Schwedisch-Deutsch. Mhm. Mein Großvater hat auch Altgriechisch zitiert, aber das musste er für uns dann übersetzen. Der war firm in Platon und so.
Und Onkel Jakob kam dann eben, haben Sie schon beschrieben, von den Reisen oft zu Besuch, zu seiner Schwester, zu den Eltern. Das müssen ja, also vor allen Dingen die Männer, hatte ich so den Eindruck, bei dem, was ich über sie gelesen habe, sehr prägende Figuren gewesen sein. Dieser Onkel, der Großvater, der Großonkel, der Urgroßvater, alle hatten oder viele hatten schon irgendwas mit Umwelt und mit Biologie zu tun. Was haben die so gemacht?
Mein Urgroßvater war Biologe und hat die Umweltlehre begründet, was noch nicht so die Ökologie im modernen Verständnis ist. Also er war Zoologe und hat diesen subjektiven Blick auf Tiere geprägt. Die Idee, dass man das Tier nur dann verstehen kann, wenn man auch ihm ein Innenleben zuspricht. Ohne das jetzt vermenschlichen zu wollen, zu sagen, die fühlen genauso wie wir. Aber dass man das Tier als Organismus nur dann verstehen kann, wenn man seine, und da kommt die Umwelt ins Spiel, seine über das Subjektive vermittelte Interaktion mit seiner Umwelt beschreibt. Das war also in der Biologie herausfordernd. Er war aber jetzt politisch noch nicht auf der liberalen Seite. Der war also eher monarchistisch geprägt, hat die Weimarer Republik, die Republik als Staatsform nicht gut geheißen und hat sogar Anfang der 30er noch mit anderen Wissenschaftlern auch, also durchaus problematische Theorien dann auch vertreten, wo er so dieses Biologische auf das Volk angewandt hat und ist dann, also ist noch während des Krieges gestorben, hatte da intellektuell keine rühmliche Rolle. Und sein Sohn wurde, also mein Großvater wurde Journalist, hat hier in Berlin in den 30ern für United Press gearbeitet und kam für die Amerikaner arbeitend immer wieder mit der Gestapo in Konflikt und hat es dann geschafft, Ende 39 noch das Land zu verlassen. Über Kopenhagen und ist so nach Stockholm gekommen. Sein Thema war vielmehr das Politische, kam dann zurück nach Deutschland als linker Journalist, nach Westdeutschland. Und sein Sohn ging dann wieder, Jakob, mein Onkel, ging dann wieder mehr in die Ökologie. Ja, wo eigentlich diese politische Dimension und die ökologische, naturwissenschaftliche Dimension inzwischen zusammenwuchs zu.
Also da haben Sie schon früher von ganz vielen Seiten sehr, sehr viel Input gehabt, mit dem Sie sich auseinanderzusetzen hatten. Wie machen Sie das heute selbst? Sie haben zwei Töchter, 14 und 16 Jahre alt. Sind die auch schon politisch aktiv?
Also das Wichtigste ist, ich würde nicht sagen, dass ich das mache, sondern dass die da wichtig ist, was von ihnen kommt. Natürlich kriegen die mit, was ich mache. Da brauche ich auch nicht viel predigen zu Hause oder so. Und das Lustige ist eigentlich, wenn Sie es so sagen, dass die Ältere hat mehr so dieses internationale Interesse sehr stark. Die ist, als sie 15 war, hat sie uns gesagt, sie würde jetzt nach Genf ziehen, wo wir mit der Familie mal ein halbes Jahr zusammen gewesen waren. Dann waren wir wieder zurück in Stockholm. Und sie wollte unbedingt zurück in diese internationale Stadt, hat sich da eine Gastfamilie gesucht. Und die Kleine ist sehr stark auf dem ökologischen Verständnis. Also ja, einfach das Verständnis, dass wir mit der Welt um uns herum zusammengehören und dass wir ihr nicht zu viel Schaden antun.
Inzwischen leben sie aber alle, glaube ich, wieder
und
in Genf.
Inzwischen leben wir alle in Genf, genau. Wir sind dann zu der Älteren dazu gekommen. Das kommt daher auch, dass wir als Stiftung einen beratenden Status bei der UNO haben. Wir haben also zwei Büros. Wir haben das Stockholmer Headquarters, aber auch ein UNO-Verbindungsbüro direkt außerhalb der Vereinten Nationen. Und mit diesem Beraterstatus kann man halt für alle Verhandlungen, die da laufen, Vertreterinnen und Vertreter akkreditieren. Das heißt, wir können Preisträger aus aller Welt nach Genf bringen, persönlich oder auch per Videoschalte, und sie in die UNO-Verhandlungen mit reinkriegen.
Seit über 20 Jahren arbeitet Ole von Uexküll für die Right Livelihood Foundation, die alternativen Nobelpreise vergibt. 88 Preisträger hat er persönlich schon verkündet. Und doch hören wir ja jetzt beinahe täglich, dass uns die Zeit zur Rettung der Welt davonläuft. Wie gehen Sie damit um?
Man kann fast nicht damit umgehen. Das Problem der Dringlichkeit ist für mich eins der allergrößten Probleme und das Problem dieser zeitlichen Verschiebung, oder? Dass wir also, jeder von uns zieht die Finger weg, wenn wir auf die heiße Herdplatte fassen, weil der Schaden sofort passiert. Und wenn diesen globalen Zusammenhängen gelingt es halt, Schäden auf die Zukunft abzuwälzen, und insbesondere gelingt es denjenigen, die viel Geld haben und viel Macht haben, die Schäden auf die Zukunft abzuwälzen, weil sie sich als Letzte noch schützen können. Also wir sehen ja, was in Pakistan zum Beispiel passiert ist, wie unglaubliches menschliches Leid da durch den Klimawandel jetzt, genau jetzt verursacht wird. Aber diejenigen, die die globale Wirtschaft prägen, und da zähle ich also uns als europäische Mittelschicht absolut dazu, können uns noch besser schützen, selber als die Menschen in Pakistan. Und dass wir in 20, 30, 40 Jahren ähnlich schlimm betroffen sein werden, das prägt nicht unser Handeln, leider. Heute.
Im vergangenen Mai haben Sie in einem Beitrag für die Zeit an die erste UN-Umweltkonferenz vor 50 Jahren erinnert. Schon damals hatte der schwedische Ministerpräsident Olof Palme darauf hingewiesen, dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Er forderte eine gerechtere Verteilung, das Zurückfahren der Luxusproduktion. Und 50 Jahre später sagen Sie, Ole von Uexküll, die Umweltdiplomatie, die sei am Ende. Das ist eine sehr düstere Bilanz.
Ja, wir hatten dann jetzt im Juni eine Jubiläumskonferenz in Stockholm, also 50 Jahre nach dieser ersten UNO-Umweltkonferenz, und die Ambition war extrem niedrig. Man versucht gar nicht mehr, irgendwelche verbindlichen neuen Institutionen zu schaffen oder wirklich sanktionierte Mechanismen ins Leben zu rufen. Das hat natürlich auch viel einfach mit der Krise des Multilateralismus generell zu tun, also mit der Global Governance. Aber es hat halt auch mit dieser Growth-Erzählung zu tun, dass wir uns immer noch vormachen, wir könnten der Begrenzung entkommen. Oder vielleicht muss man sagen, dass wir überhaupt die Begrenzung als so stark begrenzend empfinden, weil wir halt nur Wachstum und immer mehr denken können. Wenn man anders denken würde, würde man ja die Welt als die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen als unheimlichen Reichtum empfinden, den man gemeinsam gestalten kann. Aber ich glaube, was wirklich von Anfang an falsch gelaufen ist, wirklich seit in den 70ern die Umweltdebatte begann, ist, dass man immer wieder diese Ausrede des Wachstums angewandt hat, dass man nicht wirklich zu der Erkenntnis oder die Erkenntnis absichtlich vermieden hat, dass die Begrenztheit der materiellen Grundlagen bedeutet, dass wir anders verteilen müssen.
Mhm. Aber woran knüpfen Sie denn Hoffnung, dass das Ruder noch rumzureißen ist? Also eigentlich bei all dem, in der Intensität, mit der Sie sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, müssten Sie doch komplett resigniert sein.
Nee, wir sind die Letzten, die resignieren werden. Also einmal sind wir natürlich in einer unheimlich tollen Position dadurch, dass wir in diesen Nominierungen jedes Jahr sehen, was alles möglich ist. Und in dem Gesamtbild davon sieht man wirklich, dass dieses zerstörerische globale System, das wir zurzeit haben, das ist wie des Kaisers neue Kleider. Das baut auf Mythen auf, wie zum Beispiel dem Mythos des ewigen Wachstums, dieser Sichtweise der Natur als Objekt, auch dem Mythos, dass wir Menschen immer auf den eigenen Vorteil aus sind und miteinander konkurrieren wollen. Und wenn man in so vielen Beispielen jedes Jahr sieht, wie dieser Mythos einfach zerfällt, weil es ganz anders geht, dann hat man natürlich die Hoffnung, dass wir Gesellschaften nach ganz anderen Voraussetzungen organisieren können. Und zwar auch sehr schnell. Ich sage immer, was mir am wichtigsten ist, sind nicht die Fehler, die gestern oder vorgestern oder vor 10 Jahren gemacht worden sind, sondern was mich am meisten beschäftigt, sind alle falschen Entscheidungen, die heute getroffen werden, bis von wir jetzt hier sitzen bis heute Abend. Aber gleichzeitig das Wissen, dass die alle heute anders getroffen werden könnten und morgen und übermorgen anders getroffen werden können. Und dann kann sich so ein System auch ganz, ganz schnell verändern.
Ökonomie muss durch Ökologie ersetzt werden. Sie nennen beispielhaft gern den indischen Juristen Ritwik Dutta, sein Konzept der ökologischen Demokratie. Ist das eine Utopie, an die Sie glauben?
Ja, absolut. Eine konkrete Utopie. Ja. Weil wir halt sehen, wie das an vielen, also in lokalen Gemeinschaften, in Gemeinden in Europa und so auch schon funktioniert. Das ist einfach das Verständnis, dass die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Lebens halt die natürlichen Voraussetzungen sind. Und wenn man das erstmal begreift, dann kann man natürlich Gesellschaften auch gerecht, auch demokratisch so organisieren, dass sie das verwalten. Und ich glaube, das wäre sozusagen nur an die liberale Wirtschaftswachstumsidee glaubt, der begreift das oder sieht das als eine Einschränkung der Freiheit. Für mich ist es eine Vergrößerung der Freiheit, aber eine Freiheit, in der man gemeinsam die Gesellschaft organisiert, die wirklich unseren Bedürfnissen gerecht wird.
Ole von Uexküll engagiert sich sehr dafür, das haben wir in dieser Stunde schon gehört, die Preisträgerin und Preisträger des Alternativen Nobelpreises nicht nur einmalig mit einem Preisgeld zu unterstützen, sondern sie versuchen ja, haben Sie vorhin angedeutet, Projekte auch langfristig zu begleiten, die miteinander zu vernetzen. Können Sie das an einem Beispiel uns klar machen, wie diese Langfristigkeit aussieht?
Also, oh, da gibt es so viele Beispiele. Wir sagen immer bei uns, endet nicht die Beziehung mit den Leuten, die wir auszeichnen, mit dem Tag der Preisverleihung, sondern die Beziehung beginnt dann. Und wir glauben sehr stark an Beziehungen, also Relationships, Gesellschaften, die sich durch Relationships konstituieren, anstatt durch Transaktionen.
Ja, aber es werden ja immer mehr. Wie können Sie das leisten?
Also wir können es leisten, indem wir vielleicht wir müssen natürlich immer fokussieren, klar. Indem wir da fokussieren, wo der Bedarf am größten ist. Verbindungen, die wir herstellen, sind also mit der UNO natürlich in Genf. Ein Beispiel wäre Mohsen Hassan aus Ägypten, Preisträgerin, die wir 2016 ausgezeichnet haben, der damals schon die Ausreise nach Stockholm verwehrt wurde. Sie arbeitet für die Rechte von Frauen in Ägypten, aber halt auch so auf eine Art, Frauen dazu zu bringen, sich selber politisch zu organisieren. Und das fordert natürlich die Regierung heraus. Und dann haben wir, als sie nicht zur Preisverleihung kommen konnte, nach Stockholm haben wir gesagt, gut, dann muss der Preis stattdessen zur Preisträgerin kommen und haben für sie eine große Verleihung in Kairo organisiert. Und das ist ein Beispiel, da kommen dann nicht nur wir als europäische Stiftung, die den Ägyptern erzählt, wie sie ihre Demokratie anders gestalten sollten, sondern dann kommen Preisträger aus anderen Ländern dazu. Also wir nutzen wirklich diese Verbindung, dieses Universelle, das wir in dem Netzwerk haben. Und bei ihrem Beispiel, wir haben sie immer und immer wieder, jedes Jahr haben wir sie bei der UNO halt über Video-Statements oder dass wir in ihrem Namen gesprochen haben, immer wieder ihre Arbeit zum Thema gemacht. Und jetzt nach 6 Jahren ist endlich das Gerichtsverfahren gegen sie beendet und sie konnte ausreisen und wir haben sie wieder getroffen. Das ist so ein tolles Beispiel, was einfach auch zeigt, wie dieser lange Atem einen Unterschied macht, wie es das was bringt.
Kommenden Mittwoch werden die diesjährigen PreisträgerInnen des Alternativen Nobelpreises bekannt gegeben. Sie wissen schon, wer es ist, sagen es uns aber noch nicht, ist ja klar. Der Direktor der Right Livelihood Foundation, Ole von Uexküll. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten heute. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank. Und wenn ich noch einen Tipp geben darf für Deutschland, kommt morgen alle zur Klimademo. Fridays for Future, Freitag, 23. September.